What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Herzlich willkommen zum Podcast What's Next Agencies. Ich bin Kim Alexandra Notz und habe heute einen tollen Gast, auf den ich mich schon sehr gefreut habe. Heute sitzt mir Franziska von Lewinsky gegenüber. Franziska ist Vorständin bei Fischer Appelt und verantwortet dort den Bereich Digital und Innovationen. Außerdem ist sie eine sehr erfolgreiche Working Mom und setzt sich für Frauen in Führungspositionen ein. Franziska, schön, dass du heute da bist.
Hallo, ich freue mich auch, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Sehr gern. Kim. Und ich bin schon super gespannt auf deine Sicht auf die Zukunft der Agenturen, ja. Perspektiven, Schwerpunkte und vor allem Handlungsbedarf, den du da siehst. Und was ich unglaublich witzig fand oder was mich sehr gefreut hat, war zu dem Zeitpunkt, wo ich dich gefragt habe, Mensch, Franziska, könntest du dir vorstellen, beim Podcast dabei zu sein? Hast du erstens gesagt, ganz spontan ja, was ich erstmal toll fand. Und kurz danach stand in der Presse Anfang des Jahres, dass Fischer Appelt zur Agentur des Jahres von W&V gekürt wurde. Und von daher erstmal herzlichen Glückwunsch, das ist eine wirklich großartige Auszeichnung. Und mich hat es unglaublich gefreut, weil ich eben automatisch das Gefühl hatte, Mensch, wenn irgendjemand Agentur des Jahres wird, dann hat das ja möglicherweise einen oder sehr viele Gründe. Und dachte, ich fange damit auch mal an, tatsächlich zu fragen, was glaubst du oder sicher weißt du es auch, warum Fischer Appelt diese Auszeichnung bekommen hat? Was macht euch besonders?
Also wir haben uns wahnsinnig gefreut, als wir ausgezeichnet wurden. Das war auch irgendwie für mich eine unglaublich gute Nachricht. Wir wussten es ja dann vor Weihnachten, haben ja auch das Gespräch geführt mit der W&V und in diesem Gespräch habe ich wirklich gemerkt, warum wir ausgezeichnet wurden. Und zwar ist es tatsächlich unser Agenturmodell, was aufgefallen ist und was ausgezeichnet wurde. Wir setzen ja ganz stark auf das Thema Spezialisten und sagen, wir brauchen die Spezialisten, um die Lösungen heutzutage für Kommunikation und Marketing tatsächlich zu realisieren. Die Lösungen, die unsere Kunden erfolgreich machen. Und diese Spezialisten, die brauchen ihren eigenen Humus. Das heißt, wir setzen ganz stark auf eine Subkultur in den einzelnen Agenturen und sagen, wir brauchen Subkultur, um A, was Neues entstehen zu lassen und um B, diese Spezialisten auch weiterzuentwickeln, sodass sie sich gegenseitig inspirieren und auf ihrem Spezialthema besser werden. Und was wir ja dann machen für unsere Kunden ist, dass wir bedarfsorientierte, integrierte Teams bilden und die Spezialisten sozusagen wieder zusammenziehen. Und das ist das, wo ich persönlich auch total von überzeugt bin. Ich glaube nicht so ganz stark an den One-Gedanken, den ja auch viele von uns verfolgen, mit gutem Grund wahrscheinlich. Wir haben gesagt, nee, wir bauen einfach kleine Silos tatsächlich auf, könnte man meinen, und entwickeln unsere Spezialisten, müssen diese Silos allerdings wiederum durchlässig lassen und für unsere Kunden bedarfsorientiert zusammenstellen. Das ist so ein bisschen das, wo wir in den letzten Jahren hart dran gearbeitet haben. Und es gibt uns natürlich recht, dass wir jetzt ausgezeichnet wurden. Deswegen war meine Freude auch so unglaublich groß. Es gibt auch uns auch recht, was unsere Kunden sagen, wie sie mit uns zusammenarbeiten. Und wir merken, dass das auf unheimlich viel Resonanz trifft, diese kleinen customized Teams, weil die Lösungen da draußen liefern können. Mhm. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was uns im Moment auszeichnet.
Und sag mal ganz kurz, wenn du von den Subkulturen sprichst, was habt ihr für Expertenteams oder welche unterschiedlichen Spezialisten in ihrem eigenen Humus, ne? Humus hast du es genannt.
Genau.
wie muss man sich das vorstellen?
Ja. Also wir sind ja ursprünglich aus der PR, vor über 30 Jahren gegründet, als PR-Agenturen von unseren Gründern Andreas und Bernhard Fischer-Appelt und haben uns jetzt immer weiterentwickelt über natürlich große Digitalthemen, über Performance-Marketing. Wir haben eine Strategieberatung, wir haben Live-Marketing bei uns. Wir haben jetzt ja auch mit dem Zusammenschluss von Fischer Appelt und Philipp und Kointje noch eine große, ich sag mal, ein großes Werbeteam dazu bekommen, die ganz stark aus der Marke herauskommen. Das heißt, wir haben jetzt letztendlich alle Leistungen aufgebaut, die man heutzutage für Marketing und Kommunikation braucht. Klar, auch da werden wir uns weiterentwickeln. Und da prägen wir wirklich, dass wir sagen, eine Philipp und Kointje muss ihre Kultur behalten und wir wollen die auch als Marke ganz stark draußen am Markt positionieren. Genauso wie unsere Digitalagentur Fork, die vor ein paar Jahren dazu kam. Wir sagen, nee, die soll in der Schanze bleiben, die muss da bleiben und ihre Subkultur pflegen, damit sich auch die Digitalspezialisten einfach wohlfühlen und weiterentwickeln können. Das war so ein bisschen das Erste, was ich auf dem Tisch hatte, als ich bei Fischer Appelt angefangen habe, vor nunmehr 5 Jahren. hieß es ja zuerst, die Fork, die Digitalagentur, die holst du mal schön in Waterloo rein, und damit wir das alles integriert anbieten können. Und dann habe ich mir das angeguckt und wusste genau, A, die wollen überhaupt nicht umziehen, und B, das war der Gründungsstandort von Fork Unstable Media, die sind auch über 20 Jahre alt. Wenn wir die jetzt da rausholen, dann wird sich die Agentur verändern und wir werden den Kern, den wir unbedingt brauchen, nämlich diesen digitalen UX-Kern, diesen Kreativkern auf dem Digitalthema, werden wir verlieren. Und dann habe ich mich dagegen entschieden und habe gesagt, nee, wir brauchen Fork in der Schanze, wir brauchen diese Subkultur, damit die wirklich das leisten können, was sie so richtig gut können. Und das war so ein bisschen der Startpunkt, wo wir gemerkt haben, Subkultur ist unheimlich wichtig, um neue Dinge entstehen zu lassen. Mhm. Schwierigkeit, und da machen wir uns ist tatsächlich nicht so leicht, ist natürlich, die nachher wieder zusammenzubekommen. Mhm. Und das ist das, was wir jetzt gerade kürzlich immer weiter entwickeln. Wie kriegen wir dann diese Spezialisten zusammen? Wie können die wirklich auch harmonisch zusammenarbeiten? Das ist keine leichte Aufgabe.
Das heißt, zum Großteil ihrer Zeit arbeiten die in eigenen Teams, beziehungsweise machen auch eigene Projekte und haben aber gleichzeitig sogenannte Schnittstellenprojekte, zu denen sie dann als jeweilige Experten auch wie so eine Art Pop-up-Agency oder Customized-Agency für den Kunden oder das Projekt zusammengezogen werden.
Genau, so ist es. Also die machen eigene Projekte, wie du sagst, und wir machen immer mehr integrierte Projekte. Die letzte Zahl, die wir aus unserem Controlling rausziehen konnten, ist, dass wir tatsächlich 75% unseres Geschäftes mit mehr als einer Agentur machen. Mhm. Heißt, 75% aller Projekte werden umgesetzt mit mehr als einem Spezialisten oder Spezialistin.
Stark, und ja. Liegt natürlich auch daran, dass ihr mittlerweile euer Portfolio so stark erweitert habt, dass sich das natürlich anbietet.
Ne? Das bietet sich an, das ist auch das, was die Kunden einfordern, das merken wir halt auch. Da war es auch, okay, früher haben sie vielleicht einen Teil eingekauft, jetzt wissen sie, dass wir mehr können und fordern das auch ein, dass wir da integriert arbeiten. Das ist natürlich auch eine Herausforderung. Und was wir halt auch merken, dass unsere Kollegen und Kolleginnen diesen Wert der Zusammenarbeit integriert, total realisiert haben. Die haben da richtig Spaß dran und wissen ganz genau, wenn ich jetzt noch einen Tech-Kollegen oder Kollegin dazu hole, dann kommt möglicherweise ganz was anderes bei raus und ich kann auch was Gutes für meinen Kunden tun. Mhm. Das ist natürlich auch ein Wandel, den wir vorangetrieben haben, wirklich positive Erlebnisse in der integrierten Zusammenarbeit zu generieren. Und es ist auch nicht immer positiv. Natürlich haben wir auch, ich sag mal, Verluste an Schnittstellen oder Reibung an Schnittstellen. Das ist ganz normal.
Die klassischen Missverständnisse. Total. Nur so reden wir eigentlich über dasselbe, wenn wir Format meinen. Oder
Format oder auch, was eine Idee ist oder auch, was wir am Ende für ein Produkt abliefern wollen oder auch, wie wir zusammenarbeiten. Die Prozesse sind komplett unterschiedlich. Da haben wir viel rein investiert, dass wir Verständnis füreinander schaffen, auch Verständnis für die Prozesse des anderen schaffen und arbeiten immer noch daran, gemeinsame Prozesse zu etablieren.
Wie kann man sich das vorstellen, wenn du sagst, wir haben da viel investiert oder auch hart daran gearbeitet? Ja. Ist das so ein Learning und Training on the Job? Mit jedem Projekt wird man ein bisschen schlauer durch gemeinsame Retrospektiven? Oder habt ihr, also ich meine, große Corporate machen das, wenn sie sagen, wir lernen jetzt mal, wie man agil arbeitet, dann werden sie eben begleitet und betreut durch so einen sogenannten Change Agent, ne, oder sozusagen Kollaborationsagent, der das irgendwie mit antreibt und auch immer wieder sagt, was die gemeinsame Idee dahinter ist?
Also ich weiß noch, als ich anfing, ich kann ja nur über die 5 Jahre sprechen, weil in der Zeit, in der ich jetzt bei Fischer Appelt war, da war uns ganz wichtig, das einfach erstmal zu machen und haben gesagt, wir wollen, dass die Teams einfach erstmal zusammenarbeiten und haben die ganz stark auch in gemeinsamen Räumen, Konferenzräumen zusammengezogen, haben gemeinsam gepitcht und haben damit auch diesen Wert gezeigt, der eigentlich entsteht, wenn ich integriert zusammenarbeite, und haben positive Erlebnisse geschaffen. Mhm. So, das hat sich dann ganz stark verselbstständigt und wir sind ja, ich sag mal, dezentral organisiert und das passierte überall. Die Leute haben einfach zusammengearbeitet. Dann haben wir halt geguckt, dass unser Thema dementsprechend aufgestellt sind, weil der Kunde spricht natürlich mit einem Ansprechpartner und der Kunde bekommt eine Rechnung und nicht, wenn 5 Agenturen daran arbeiten, 5. Das heißt, wir haben die Systeme dementsprechend aufgestellt. Dann haben wir uns ganz stark weiterentwickeln, was kollaborative Tools angeht, haben sozusagen auf der IT-Seite ganz stark aufgerüstet, sodass wir sehr nahtlos über die Standorte und über die GmbHs tatsächlich zusammenarbeiten können. Wir können Präsentationen virtuell gemeinsam bearbeiten. Wir haben eine gemeinsame Ablage und. Ich glaube, wer ein Unternehmen über mehrere Standorte und Teams führt, weiß, dass es teilweise eine Herausforderung sein kann und dass dann teilweise eine der größten Hürden für die Zusammenarbeit ist. Und die haben wir sozusagen abgeschafft und haben geschaut, dass wir auf der IT-Seite keine Hürden in der Zusammenarbeit haben. Und dann haben wir letztes Jahr, ich sag mal, den Fisher-Appelt-Way im agilen Arbeiten entwickelt und haben den auch großflächig geschult, haben sozusagen agile Methoden entwickelt, die dabei helfen, interdisziplinäre Teams zu organisieren. Und das ist, wo wir jetzt auch immer weiter dran arbeiten. Was sind unsere Plattformen, wo wir auch dann agil mit agilen Methoden zusammenarbeiten? Welche Methoden helfen uns? Welche helfen uns auch nicht?
Sag mal, ihr seid ja, ich glaube, das ist mittlerweile schon 2 Jahre her, mit einem eigenen Viral sehr schön durch die Presse gegangen, nämlich mit der E-Commerce-Mannschaft von Air Berlin.
Ja.
Und das finde ich im Prinzip auch ganz, ganz interessant. Also überhaupt erstmal das zu machen, fand ich toll. Du magst, kannst du auch nochmal erzählen, ja, wie es dazu kam, weil ich das sehr, sehr interessant finde. Und natürlich finde ich spannend zu sagen, das eine ist ja, wie können Agenturen zusammenarbeiten, aber wie schaffe ich es tatsächlich, eine Mannschaft zu integrieren, die aus einem Corporate kommt und die dann auch noch aus einer so sehr spezialisierten Ecke kommt, Mathematiker sozusagen als Chef haben und so. Erzähl mal, wie seid ihr drauf gekommen, wie hat sich das ergeben?
Also es war eine unglaublich spannende Zeit, muss ich mal vorwegnehmen. Das war extrem aufregend. Es war ja so, dass sich Pascal Volz mit seinem Team öffentlich beworben hat, als die Insolvenz von Air Berlin quasi publik wurde und gesagt hat, hier, uns gibt es, wir sind in der Verwaltung, wir werden keinen Job mehr haben, stellt uns doch als Team ein, wir wollen zusammen als Team bleiben, weil wir glauben.
Tolle Aktion, ne?
Wahnsinn, total Wahnsinn. Und es war so, dass relativ schnell diese öffentliche Bewerbung in meiner berühmten Filterbubble auftauchte und jemand mir diesen Link geschickt hat, guck dir doch mal dieses Team an. Und das war ein sehr früher Zeitpunkt, da konnte ich noch die gesamte Tiefe des Know-hows, der Teamzusammenstellung sehen. Das musste ja dann relativ schnell geändert werden, weil Air Berlin das alles nicht so lustig fand, was der Herr Volz sich da überlegt hatte.
Überraschenderweise eigentlich nicht, weil sie entziehen ihm jegliche Grundlage für die Arbeit seines Teams und er macht einfach was draus und denkt unternehmerisch.
War total
interessant, dass Corporates damit ein Problem haben.
Total. Es war halt kann Pascal jetzt besser drüber sprechen. Jedenfalls kriegte man ja mit, dass Pascal dann relativ schnell freigestellt wurde. Die Seite hatte nur noch die Startseite und es ging trotzdem total viral. Nur ich hatte dieses Team gesehen und habe gesagt, das ist der Wahnsinn, wie die aufgestellt sind. Das ist genau das, was wir brauchen. Lasst uns die doch einstellen. Das war so relativ ganz schnell, ein ganz schneller Entschluss, eigentlich ein Beschluss. Ich sollte doch mal Kontakt aufnehmen. Wir hatten strategisch entschieden, wir müssen unbedingt schauen, dass wir Performance-Marketing aufbauen. Wir wollten Media aufbauen und all das brachte dieses Team mit. Also ich sah das.
Ein Wahnsinnsglückwunsch,
und dachte, okay, wir müssen die einstellen. Und dann dachte ich mir, okay, das sind alles Unternehmenskollegen und Kolleginnen. Ich muss die ja für uns als Agentur erwärmen. Und ich muss ja irgendwie zeigen, dass es eine ganz tolle Geschichte wäre, wenn die jetzt auf Agenturseite wechseln. Da hatte ja keiner einen Agentur-Background. Also haben wir gedacht, wir müssen auf uns aufmerksam machen. Jetzt Pascal auf LinkedIn anzuschreiben, ist das eine, aber das Herz vielleicht über eine gute Aktion zu erwärmen, ist das andere. Also haben wir öffentlich geantwortet und haben gesagt, wir nehmen euch als Team. Wir stellen euch alle ein. Und das ging auch ziemlich durch die Decke. Ich fand es insofern total aufregend, weil ich hatte zwar mit meinen Kollegen, also Bernhard Fischer-Abelt in dem Fall, gesprochen, sollen wir die nicht einstellen? Und er so, ja, nehm mal Kontakt auf, dass wir jetzt öffentlich antworten. Damit hat er auch nicht gerechnet. Es ging also durch die Decke und ich beobachtete, es war ein Wochenende. Ich war mit meiner Familie auf Sylt und ich beobachtete, wie es so abging.
Dein Account explodierte.
Explodierte.
Es bewarben sich noch mehr Teams.
Es bewarben sich noch mehr Teams. Tatsächlich. Es gab noch mehr. Wer nicht kommentierte, waren unsere Gründer Bernhard und Andreas Fischer-Appelt, was mich leicht nervös gemacht hat. Okay, das war so eine nette Anekdote dabei. Wir sind dann tatsächlich ja ins Gespräch gegangen mit Pascal und haben uns, es war wie ein anderer Pitch. Wir haben tatsächlich für dieses Team gepitcht.
Wie groß war das Team damals?
Das waren insgesamt 30 Leute. Mhm. Wir konnten nachher 12 für uns gewinnen. Mhm. Ein paar sind in alle Winde zerstreut und der letzte Teil ist ja bei Lidl Reisen gelandet. Und dann haben wir tatsächlich um die gepitcht, kamen auf die Longlist, kamen unter die letzten beiden, also Lidl und wir haben dann sozusagen noch für die gepitcht und konnten 12 Leute direkt einstellen ohne einen Kunden. Es war sozusagen auch unternehmerisch ein großes Risiko.
Eine Wette auf die Zukunft.
Wir wussten, wir müssen den Agentur beibringen, fachlich ein unglaublich ein Hammer-Team, ne? Was die fachlich drauf haben, absoluter Hammer. Wir haben den Agentur beigebracht und wir haben die natürlich ganz schnell auch mit unseren anderen Teams zusammengebracht. Und so konnten wir auch innerhalb kürzester Zeit Kunden für die gewinnen über unsere Bestandskunden, haben aber auch im ersten Jahr direkt einen Media-Etat für einen DAX-Konzern gewinnen konnten, weil wir einen anderen Angang haben, was den Mediateil angeht. Also wir sind da auch sehr agil, also im Sinne von flexibel unterwegs und steuern sehr zielgerichtet aus. Und strategisch steckte dahinter, dass wir, das hat mich auch schon immer getrieben, Branding und Sales zusammenbringen wollten, ganz klar. Und natürlich Content und Performance, auf jeden Fall.
Ihr habt wahrscheinlich auch den Vorteil, dass ihr keine rein renditeorientierten Empfehlungen in der Media-Strategie formulieren müsst, sondern tatsächlich im Sinne einer neutralen Media-Beratung, die, und ich glaube, das ist ja besonders spannend in Kombination mit der Kreation einer Agentur, eben auch sagen kann, wir kommen vielleicht auf kreative Media-Ideen, die jetzt nicht so kompletter Standard sind, sondern ein bisschen stärker out of
the box. Ja, wir verzahnen natürlich ganz stark von Anfang an auch Kreation und die Mediaspezialisten und die Performance-Spezialisten und dadurch entstehen natürlich nochmal ganz andere Ideen und wir haben ja ein anderes Geschäftsmodell als Media. Wir machen, also digital Media machen wir in der Breite, klassische Media machen wir nicht. Nur unser Geschäftsmodell ist natürlich ein Agenturmodell und kein Mediamodell und wir sind total transparent, was das angeht. Wir sprechen immer von unserem agilen Budget und legen tatsächlich ganz klar offen, welcher Kanal ist am heutigen Tag der erfolgreichste, shiften dorthin, immer im Hinblick darauf, welches Ziel unsere Kunden erreichen möchten. Das heißt, wir haben da so ein bisschen so einen anderen Angang. Und dieses Know-how dann nochmal mit der PR zusammenzubringen und mit unserem Content-Ansatz, das ist natürlich das Spannende. Das ist super spannend, ja, und macht natürlich einen Riesenspaß.
Und sag mal, die Truppe rund um den Pascal Volz, wie habt ihr die, du sprachst vorhin von Onboarding, wie habt ihr sozusagen in die Agenturwelt eingeführt oder andersrum eure Mitarbeiter aus der Agentur auch mit dem Thema Targeting, Performance stärker in Kontakt gebracht?
Ja. Also die haben vor allen Dingen am Anfang, also die sitzen ja in Berlin und hatten Paten, und die sie sozusagen eingeführt haben in die Agenturwelt aus den unterschiedlichsten Bereichen in Berlin. Und wir haben die richtig auf Agentur geschult. Was heißt das eigentlich, wenn man für Kunden arbeitet und wenn man nicht als Inhouse-Agentur funktioniert? Und was die gemacht haben parallel, die mussten ja alle Systeme aufbauen, die mussten ja sozusagen ihren Ansatz bei uns aufbauen, auch auf der Tech-Seite und auf der Systemseite. Das haben die parallel gemacht. Und dann haben wir auch, und ich finde ja immer, das ist echt der Schlüssel zum Erfolg, einfach angefangen, auf Kunden zusammenzuarbeiten. Und dadurch haben die natürlich unglaublich viel mitbekommen. Die sind mit Kollegen und Kolleginnen zum Kunden gegangen, die haben sich auf Pitches zusammengetan, die sind in Projekte eingestiegen, die schon bereits liefen und haben da sozusagen immer ihr Know-how reingebracht und haben sich so gegenseitig befruchtet.
Wenn wir so über die Zukunft der Agenturen sprechen, dann sprechen ja alle sofort über das Thema Digitalisierung, Technologie, was wir alles brauchen und sofort umrüsten müssen. Jetzt ist das ja auch dein Steckenpferd sozusagen vom Vorstandsressort her. Was glaubst du denn, was die Agenturen oder Kreativagenturen, Kommunikationsagenturen digitalseitig sinnvollerweise abbilden sollten?
Ja. Das ist natürlich ein weites Feld. Deswegen kann man nicht mit einer Frage beantworten. Und es ist ja auch so, dass wir immer genau gucken müssen, welche Technologien kommen neu hinzu und welche Technologien helfen uns überhaupt. Also ich bin jetzt kein Freund davon, dass man jede neue Technologie nimmt und da ein extra Team für aufbaut, sondern ich glaube, man muss als Agentur entscheiden, welche Technologie baue ich selber auf, wo arbeite ich mit Partnern zusammen und welche Technologie hat für mich auch keine Relevanz. Also ich sag mal zum Beispiel VR und AR, da haben wir natürlich Spezialisten, die Konzepte dafür entwickeln können und auch Dinge umsetzen können. Nur auch da gibt es Spezialisten, mit denen wir dann zusammenarbeiten. Und ich finde, da muss man genau abwägen, was macht jetzt Sinn, tatsächlich selber aufzubauen. Ich glaube, was ein Riesenschlüssel ist, was ist unsere Aufgabe als Agentur? Wir müssen am Ende es schaffen, Beziehungen zwischen Marken und Menschen nachhaltig, langfristig aufzubauen. Das geht ja auf die unterschiedlichsten Wege. Es geht ganz stark im Digitalen immer mehr. Das geht aber auch darüber, ein tatsächliches Event zu entwickeln oder eine sehr, sehr gute Pressestory zu entwickeln. Und ich glaube, wir müssen verstehen und uns auch dementsprechend aufstellen, wie die Kanäle zusammenspielen und wie ich das meiste aus dem jeweiligen Kanal rausholen kann. Ich glaube, das ist der Schlüssel, rein strategisch das zu verstehen. Und dann folgt dem die Technologie.
Mhm. Und dann immer noch die Entscheidung, mache ich selber oder kaufe ich
selber
dazu,
oder nicht.
Genau. Über Freelancer-Spezialisten oder wen auch immer.
Ja, genau.
Eure E-Commerce- oder CRM-Mannschaft, die holt ihr also wann genau dazu? Also bei welcher Art von Projekten sind sie für euch relevant?
Unterschiedlichsten Art. Also klar, wo es um Conversion Rate, also wo es um Conversion geht, sage ich mal, da sind die natürlich an erster Front. Wo es darum geht, auch vor allen Dingen Reichweite für Inhalte zu erzeugen, da holen wir die natürlich auch dazu. Wo es dazu, wenn es darum geht, weiter unten im Funnel, ich sag mal, die Kunden über einen längeren Zeitraum zu binden. Da geht es natürlich um CRM. Das heißt, wir gucken uns einfach ganz genau an, was ist eigentlich die Aufgabe und wen brauchen wir dafür. Das macht ihr wahrscheinlich
ja das ist genau. Das ist nicht total anders, das stimmt. Und ihr habt dann ja nach diesem Coup, der schon 2 Jahre her ist, einen weiteren Coup gelandet, der, glaube ich, letztes Jahr stattgefunden hat.
Ja, genau.
Du hast es vorhin schon angesprochen, die Beteiligung, der Kauf.
Ja.
Kauf war es, ne?
Ja, wir haben die Mehrheit an Philipp
genau,
und Kointje.
Mehrheitsbeteiligung durch Fischer Appelt an Philipp und Kointje. Ich habe irgendwo gelesen, dass ihr euch ein sogenanntes 100-Tage-Programm verordnet habt und fand es unglaublich spannend, wie ihr, weil das sind ja, du sprachst vorhin von Subkulturen, es sind ja wirklich auch wahnsinnig unterschiedliche Subkulturen. Total interessant finde ich die Frage, was war für euch neu oder überraschend oder im Sinne von einer weiteren Subkultur, dass ihr sagt, aha, okay, so ticken die, das ist ja jetzt wieder ganz anders.
Ja, also das war ja letztes Jahr, als wir die übernommen haben und uns zusammengetan haben mit denen. Und Fischer Appelt kommt ja aus der PR und Philipp und Kointje ist nun ja, ich sag mal, die haben ja nun Werbung in ihrem Blut, die haben das Thema Marke, Idee in ihrem Blut. Und da war uns total wichtig, dass wir uns erstmal mehr kennenlernen, bevor wir ganz konkret sagen, wie machen wir es denn jetzt? Mhm. Ich meine, klar, du machst ja eine Due Diligence, aber du sprichst ja nicht, du kannst ja nicht in der Fläche mit den Menschen sprechen, die diese Agentur prägen und ausmachen. Und deswegen haben wir in den 100 Tagen tatsächlich uns auf allen Ebenen vernetzt. Also nicht nur in den Führungsteams, sondern auch ganz bewusst unterhalb in allen Teams. Also wirklich großflächig. Und wir haben ganz stark auch ermutigt, vernetzt euch. Und das war total spannend. Wir hatten ja am Anfang, ich meine, dann wurde es publik, wir sind in die Kommunikation gegangen, dann waren wir plötzlich sozusagen eine Familie.
Mittendrin.
Und dann war es total interessant zu sehen, wie diese Vernetzung stattfand, als wir gesagt haben, los, vernetzt euch. Dann ging das halt über LinkedIn alle, weil wir hatten ja noch keine gemeinsamen E-Mail-Adressen und wie das denn so ist am Anfang. Und es gab wirklich so eine organische Vernetzung. Wir haben immer so von Anziehung gesprochen und die Leute haben auch angefangen, einfach zusammenzuarbeiten. Und da haben wir natürlich gemerkt, dass das Herangehen an Projekte nochmal ganz anders ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite überhaupt nicht anders ist, weil die natürlich auch die Probleme ihrer Kunden im Blick haben und dafür Lösungen schaffen. Mhm. Das tun wir auch. Und haben ganz schnell gemerkt, welche Teams besonders gut zusammenarbeiten. Auch das manchmal funktioniert zum Beispiel Performance und die Puck-Kollegen. Super, von Anfang an. Mhm. Perfekt.
Es löst ja auch viele wunderbare Probleme, die man so als
möglicherweise
Werbeagentur den ganzen Tag vor sich hat. Ne? Themen wie Targeting, Retargeting und so weiter. Und schon muss man sich nicht mehr auf irgendeinen Media-Kooperationspartner verlassen.
Das fanden die halt super, dass wir diese Leistung hatten, die nicht hatten oder nicht aufgebaut hatten oder auch nur mit Partnern anbieten konnten. Die haben sofort den Mehrwert gesehen. Das heißt, auf Projektebene hat es im Grunde von Anfang an total gut funktioniert. Und wir haben uns dann in den 100 Tagen vor allen Dingen auch angeschaut, was können wir von denen lernen und was können die von uns lernen? Also welche Systeme übernehmen wir, welche Systeme bekommen die von uns, so dass wir mit der tatsächlichen Systemintegration nach den 100 Tagen angefangen haben, was natürlich dann die Zusammenarbeit auch nochmal erleichtert. Wir sind jetzt seit 1.1. im Grunde auf den gleichen Systemen, wo wir merken, das ist jetzt, wie sagt man so schön, seamless. dass es doch einen Unterschied macht, auf gleichen IT-Systemen zu arbeiten. Da haben wir uns tatsächlich 100 Tage für Zeit gelassen und haben dann den Plan gemacht, wie wir das zusammenbringen können. Mhm. Ja,
und trotzdem genau. Habt ihr ja relativ schnell zusammen in Pitches gesteckt und ja auch einige gemeinsame Erfolge schon feiern
die
können.
Die Kampagne hängt ja gerade, eine unserer ersten Gewinne, die Wählt euch warm-Kampagne zur Wahl der Hamburger Bürgerschaft. Finde ich total toll zu sehen da draußen, wie sie da gerade jetzt hier hängt in Hamburg. Das war einer unserer ersten Pitch-Gewinne, die auch in der Pitch lief in den 100 Tagen Kennenlernphase.
Besser also kann sofort. Integration dann ja eigentlich nicht laufen.
Also sofort, okay, wir haben gerade diesen Pitch, wer macht mit? Hartwig Kornche ist auch sofort eingestiegen, das war ein unglaublich tolles Erlebnis. Ja.
Hatten die Werber Angst um ihre Subkultur?
Ich glaube, dass man erstmal Angst hat, wenn man in eine neue Familie reinkommt, ist, glaube ich, ganz normal. Und dass man auch erstmal genau guckt, was sind denn das für Leute und meinen die das ernst mit dieser Subkultur oder sagen die das nur so? Da war gut, dass wir das Fork-Beispiel hatten. Da habe ich natürlich auch viel mit denen drüber gesprochen, wie wir das bei Fork gemacht haben und warum das so erfolgreich war, auch im Vorfeld und auch danach. Da haben wir auch so ein bisschen hingeguckt, was haben wir da gemacht, was hat gut funktioniert, wie können wir das mit Philipp und Kornche machen. Ich glaube, das hat denen ein ganz gutes Gefühl gegeben, dass wir das mit der Subkultur wirklich ernst meinen. Und trotzdem gibt es natürlich Themen, da muss man dann zusammenkommen, das nützt dann nun mal nichts. Ich sag mal, sei es eine Personalverwaltungssoftware-Nummer, herrliches Thema oder auch manchmal nicht so herrliches Thema, das nützt dann nichts und das tut dann auch mal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen weh, ganz klar, logisch. Da muss man sich dann auch zusammen schuckeln.
Du hast es ja vorhin auch gesagt, die Subkulturen, ich glaube, oder ich stelle zumindest fest, viele reden darüber. Ich glaube, ihr, nicht zuletzt wegen der Auszeichnung, lebt sie wirklich. Ja. Was sind denn so klassische Dinge, wenn ihr an Subkultur denkt, die ihr den Unternehmen auch lasst?
Also dieses Jahr haben wir ein großes Agenturwochenende gemacht, deswegen mussten wir ja unseren Podcast auch einmal verschieben, sorry nochmal dafür. Ansonsten sagen wir schon, jeder macht seine eigene Weihnachtsfeier, finden wir ganz wichtig und die können halt auch ihre eigenen Aktionen machen, ich sag mal, die einen machen einen Flohmarkt für einen guten Zweck, die anderen gehen lieber, ich sag mal, paddeln zusammen auf der Elbe, auf der Alster oder wie auch immer. Wir lassen die halt auch. Die haben ja auch eine eigene Positionierung, die eigenen Marken. Also Fork hat sich ja positioniert als die Digitalagentur, die sagt, we want to change the web for the better. Das leben die auch, ne? Wir sind die Guten, wir machen die Dinge besser. Das pflegen die. Die haben zum Beispiel mal eine Patenschaft für einen Hund im Tierheim übernommen und haben geguckt, dass sie jemand finden, der diesen Hund quasi übernimmt. Philipp und Kornche sagt, neu ist normal und auch das pflegen die. Also wir wollen, dass sich die Agenturen da draußen auch selber positionieren, auch in ihrem Fachgebiet selber positionieren. Und dazu lassen wir natürlich viel Freiraum und Gestaltungsfreiraum zu. Auch natürlich haben die auch eine Corporate CE und die haben auch eine eigene Art und Weise, wie sie ihre Cases darstellen und so weiter. Nichtsdestotrotz, und das ist irgendwie das Tolle, sind wir die, wie wir so schön liebevoll sagen, die Family, ne? Und kommen dann doch wieder auch zu Familienfeiern zusammen und leben halt zusammen unter diesem Dach der Fischer Appelt. Das funktioniert irgendwie ganz toll.
Fehlt denn unter dem Dach der Fischer Appelt noch jemand? Habt ihr noch einen leeren Platz, den ihr besetzen wollt?
Ja, wir entwickeln uns immer
Maxi,
weiter.
Max, darfst du wahrscheinlich noch nicht sagen, aber das heißt, ihr habt durchaus Felder und es ist Teil eurer Strategie zu gucken, was passt zu uns.
Ja, wir haben große Themenfelder. Wir werden weiter internationalisieren, ganz klar. Damit haben wir angefangen, damit machen wir weiter. Wir bauen Media weiter auf, das ist ein Riesenfeld, was wir sehr, sehr wichtig finden. Auch das bauen wir weiter auf. Und auch im Tech-Bereich bauen wir weiter auf. Da sind wir auch und gucken, wie entwickeln wir uns weiter, organisch oder auch anorganisch, ganz klar. Das heißt, auch da schauen wir immer, was brauchen wir, um unsere Kunden erfolgreich zu machen, was fehlt möglicherweise noch oder welche Möglichkeit ergibt sich auch am Markt. Klar, da schauen wir uns immer um.
Ihr seid, finde ich, auch ein so besonderes Beispiel, wenn man die Entwicklung des Marktes mal betrachtet, wo man eigentlich sagt, alle Inhaber oder überhaupt inhabergeführte Agenturen gibt es sehr viel weniger als noch vor einigen Jahren. Viele haben sich von den großen Networks aufkaufen lassen, andere lassen sich jetzt von Unternehmensberatungen aufkaufen. Ihr habt da ja so als eine der wenigen eine ganz andere Strategie. Und ja, ich finde es einfach interessant, vielleicht gibt es gar nicht die Antwort oder viele der Dinge, die du vorhin gesagt hast, zahlen darauf ein, warum ihr es geschafft habt, nicht in so eine starke Passivität oder auch Abhängigkeitssituation zu geraten. Was ich interessant finde, wenn man über euch mit anderen redet, dann bekommt man sofort gesagt, die ticken total unternehmerisch.
Ja, klar, wir haben, ich sag mal, zwei Brüder an der Spitze bei uns, die Vollblutunternehmer sind und sehr stark gucken, wo ist die nächste Möglichkeit, wie können wir uns weiterentwickeln. Ich glaube, das ist das eine. Aber es gibt natürlich unter den Agenturgründern und Gründerinnen noch mehr Unternehmer. Das weiß ich gar nicht, ob es das Einzige ist, was uns so auszeichnet. Also die haben es halt sehr konsequent gelebt über all die Jahre, ne? Unternehmertum. Ich glaube, das andere, was uns auszeichnet, ist, dass wir uns ständig weiterentwickeln, dass wir immer in Bewegung sind und dass wir immer gucken, was sind die nächsten Themen, in die wir reingehen wollen. Wir wissen, Digitalisierung, da sind die ganz früh drauf aufgesprungen, auch schon bevor ich sozusagen an Bord war, da haben sie sich weiterentwickelt. Jetzt kommen neue Themen wie Nachhaltigkeit, da entwickeln wir uns. Ich sage immer, Nachhaltigkeit ist die neue Digitalisierung. Da müssen wir uns weiterentwickeln und Know-how aufbauen. Das heißt, im Grunde ist Fischer-Appelt immer in Bewegung. Wir häuten uns ständig und entwickeln uns weiter. Und manchmal denke ich, dass es ein totales Glück ist, dass wir die PR in unserem Kern haben. Und dadurch macht es uns leichter, uns weiterzuentwickeln. Wir sehen ja um uns herum, du hast ja auch viel Erfahrung jetzt sammeln können, da wie sich doch klassische Werbeagenturen ein Stück weit schwerer tun, sich weiterzuentwickeln, sich zu häuten, sich dem, was da draußen passiert, anzupassen oder auch eine Chance darin zu erkennen. Und ich glaube, das war möglicherweise unser großes Glück, dass wir gerade die PR haben und uns so weiterentwickeln konnten um diesen Kern herum. Weil es geht ja, worum geht's denn da? Es geht da draußen darum, Resonanz zu erzeugen und es geht darum, relevant zu sein. Und ich meine, das ist das, was PR-Leute schon immer machen mussten. Die konnten sich noch nie Reichweite erkaufen, wie vielleicht wir Marketing oder
verdienen, genau.
Ja, genau.
Glaubst du, das ist der Grund, weil du sagtest, die klassischen Werbeagenturen, Kreativagenturen haben sich etwas mit diesem Häutungsprozess schwerer getan als andere Teilnehmer, dass sie es lange sehr gemütlich hatten und das über Jahrzehnte auch sehr, sehr erfolgreich lief? Also ich sage immer Stichwort, der rote Teppich ausgerollt und Stage Diving über die Massen.
Klar, die Zeiten haben wir alle erlebt, fanden wir auch alle toll. Also ich bin ja mit der Digitalagentur groß geworden. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ich glaube, klar, wenn es gut läuft, dann hast du weniger Druck, dich weiterzuentwickeln. Ganz klar. Und ich glaube, das Schwierigste ist, da würde mich natürlich auch die Meinung jetzt von unseren Kollegen und Kolleginnen interessieren, ist, dass sich natürlich die Rolle der klassischen Werbeagentur stark verändert hat. Das war immer die Lead-Agentur. So, und die Rolle der Lead-Agentur hat sich so stark verändert. Oder sie musste sich halt mit anderen Kompetenzen ausstatten, um weiterhin Lead-Agentur zu bleiben. Und ich glaube, dieses neue Rollenverständnis ist wahnsinnig schwer, wenn man immer, ich sag mal, der Lead war.
Absolut. Wenn man dann auch noch zu Kollaboration verdonnert wird.
Man muss kollaborieren, weil man kann gar nicht alles wissen. Und es ist auch nicht immer, ich sag mal, ein Technologe kann auch eine geniale Idee haben. Und ich glaube, das war wahrscheinlich die Schwierigkeit, weshalb sich möglicherweise klassische Werbeagenturen schwieriger getan haben, sich für die Zukunft aufzustellen oder weiterzuentwickeln.
Da ist bestimmt was dran, finde ich gut, was du sagst. Sag mal, die Unternehmensberatung, wir haben sie eben schon ein paar Mal angedeutet, im Sinne von Akquise und Wertschöpfung und was sie sozusagen möglicherweise vom Agenturmarkt übernehmen oder nicht und wie gefährlich sie uns werden. Wie ist deine Einschätzung zur Rolle der großen, ich sag mal, Accentures und anderen Unternehmensberatungen?
Ja, ist lustig. Die Frage habe ich schon oft gekriegt. Und meine Antwort ist immer, ich finde erstmal, Wettbewerb belebt das Geschäft. Ich finde, das ist ein neuer Wettbewerb und das macht erstmal nichts, weil wir uns natürlich auch dem stellen und uns dementsprechend weiterentwickeln. Was ja auffällig ist, ist, dass die Unternehmensberatungen sich mit den Leistungen, die originär bei den Agenturen lagen, verstärken. Das heißt, es ist natürlich wahnsinnig viel dran sein an dem, was wir Agenturen zum Wertbeitrag der Unternehmen beitragen können. Deswegen sage ich, wir haben ja den Kern schon. Wir verstehen die Kunden wahnsinnig gut. Wir verstehen die Marken wahnsinnig gut. Wir müssen natürlich strategisch aufrüsten, selbstverständlich. Nur verstecken brauchen wir uns hinter denen nicht. Es ist einfach so, dass sich der Markt erweitert und sich dadurch die Leistung erweitern. Und wir Agenturen, ich sag mal so, uns überhaupt nicht verstecken brauchen und uns sehr, sehr selbstbewusst diesem Wettbewerb stellen können. Und das ist so manchmal ein bisschen das, was ich mir in unserer Branchendebatte mehr wünsche, mehr Selbstbewusstsein, weil wir einen riesen Beitrag zu dem leisten, was Unternehmen wertvoll machen. Das muss uns klar sein. Viele Innovationen kommen aus Agenturen. Mhm. Viele ganz, ganz tolle Ideen kommen aus Agenturen. Warum investieren Unternehmensberatungen da rein? Weil die Ideen nicht entwickeln können, weil die nicht kreativ sind, weil die auch die Dinge nicht umsetzen können. Das heißt, wir können noch viel selbstbewusster umgehen mit dem, was wir können. Dieser Abgesang an Agenturen, das stört mich ein Stück weit in unserer eigenen Branche. Mhm. Und wir sollten eine sehr viel, selbstbewusstere Debatte führen.
Mhm, absolut, ja. Du machst ja, das ist ja nicht nur ein Wunsch, den du äußerst, sondern trägst ja ganz aktiv dazu bei, indem du bei diesem Podcast mitmachst.
Ja,
finde ich auch toll, dass du das machst. Ja. Optimismus auch total ab, der ja auch hinterlegt ist mit vielen klugen und guten Ideen. Ich glaube auch, dass eine Sache auch noch interessant ist, dass man sich als Agentur, egal jetzt ob PR, Kreativ, Werbeagentur, Social Media, alle haben sich immer sehr stark und sehr eng auf die Kommunikation bezogen. Und was ich schon auch spannend finde, ist gerade im Sinne des Wertbeitrags für die Unternehmen, die Diskussion, wollen wir nicht unsere Kernkompetenz, die Kreativität öffnen und auch viel stärker noch in das Thema Produkt, Service, Angebot, Experience und so weiter, neue Geschäftsmodelle reingehen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was möglicherweise im Bereich Business Development die großen Beratungen schon besser machen, weil sie natürlich im Unternehmen sitzen, dann stark vernetzt sind, die Abteilung gut kennen. Ich glaube, es würde uns Agenturen gut tun, auch mal die Scheuklappen etwas über die Kampagne oder die Aktion XY in der PR oder so hinaus zu öffnen.
Total. Ich finde, es gibt ja eine riesen Chance durch die fortschreitende Digitalisierung. Gerade wenn ich mir anschaue, was für digitale Geschäftsmodelle Sinn machen für Marken, das ist natürlich unser Thema. Mhm. Weil wer entscheidet am Ende, ob so ein Geschäftsmodell erfolgreich ist oder nicht, das entscheiden die Kunden, die Konsumenten, die Verbraucher da draußen. Und die kennen wir besonders gut. Das heißt, wir trauen es schon zu, auch neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Selbstverständlich, vor allen Dingen aus dem Digitalen heraus. Da sehe ich eine Riesenchance. Das brauchen wir nicht den Beratungen überlassen und auch nicht den Startups. Das können wir auch.
Mhm. Absolut, ja. Sag mal, ich habe noch ein ganz anderes Thema. Ich komme drauf, weil ich im Intro ja auch erzählte, du bist eine Working Mom. Du setzt dich ja auch seit vielen Jahren für Frauen in Führungspositionen ein.
Ja.
Warum glaubst du, tun sich Unternehmen oder Agenturen damit noch schwer? Tun sie sich überhaupt schwer oder ist das eine Wahrnehmung, die die Presse immer wieder so aufgreift? Wie siehst du das?
Ja, ich finde das Thema, ich finde das total interessant zu überlegen, wie steht es eigentlich um die Frauen in Agenturen? Und ich habe mich da natürlich viel mit auseinandergesetzt. Und eins muss man sagen, wir haben ja viele Frauen in Agenturen. Wir sind ja teilweise über 50% Frauen in Agenturen. Wir bei uns auch, über 50% Frauen. Das ist also nicht das Problem, dass man keinen hohen Frauenanteil hat. Das Problem ist, dass die Frauen oftmals nicht in den Führungsgremien ankommen und dass wir sehr männerdominierte Führungsgremien haben. Und damit haben wir natürlich auch eine männerdominierte Kultur in den Agenturen. Und das will ich jetzt gar nicht bewerten. Das ist einfach Fakt. Und ich glaube, das kommt natürlich daher, dass wir in der Vergangenheit viele Gründer hatten. Dass natürlich die großen Agenturnamen, die wurden von Männern gegründet. Mhm. Und dadurch ist ja logisch, dass Männer eine männerdominierte Kultur prägen. Ich glaube aber, dass die Zeit eine sehr viel diversere Kultur braucht, weil wir uns dann mehr öffnen, weil wir mehr kollaborativ unterwegs sind. Und um diese Kultur zu verändern, da brauchen wir die Frauen. Wir brauchen diverse Teams und Frauen verändern nun mal die Kultur. Und das finde ich wahnsinnig wichtig. Und deswegen müssen wir, jeden Tag dran arbeiten, dass Frauen in die Führungspositionen kommen. Und ich habe mich auch wahnsinnig gefreut, als ich dich kennengelernt habe und auch darüber gelesen habe, was du gerade bei euch machst. Das finde ich großartig. Ich glaube, das ist wichtig, weil wir wiederum andere Frauen nachziehen und damit wird sich die Kultur verändern. Mhm, und am Ende ist es ja so und auch nachgewiesen, dass diverse Teams und verrückterweise ja Teams mit einem höheren Frauenanteil einfach wirtschaftlich erfolgreicher sind. Mhm. Das heißt, wir wären ja schön blöd, wenn wir das nicht nutzen.
Absolut.
Ja. Und das andere, was passieren wird, ist, dass unsere Kunden das einfordern. Mhm. In Amerika ist das schon so. Das ist ganz klar. Diverse Teams und Frauen ist
nur Pitch-Voraussetzung.
Pitch-Voraussetzung.
Ja. Kommt gleich nach dem Nachhaltigkeitskonzept,
was kommt man vorlesen muss. Kommt direkt danach. Ne? Ja. Und Weiblichkeit ist nur ein Aspekt davon. Mhm. Absolut. Das heißt, ich
glaube, LGBT glaub, wir so grundsätzlich uns auch.
Total, ja.
Absolut. Ja. Ist denn dann die Lösung für die Branche eine Frauenquote?
Also ich bin ja Befürworter der Frauenquote.
I know.
Genau. Ich glaube, wir brauchen, wir brauchen oder Frauenquoten geben uns auf jeden Fall Geschwindigkeit, weil es dann schneller gehen wird, dass Frauen in die Führungsteams kommen und damit ziehen wir andere Frauen nach und damit werden wir sozusagen eine höhere Geschwindigkeit aufnehmen in der Veränderung der Kultur. Vielleicht brauchen wir sie nur für eine Zeit und dann wird es von alleine funktionieren, aber für eine Zeit finde ich das eigentlich keine schlechte Idee.
Ich glaube auch, dass sich ohne den Druck, der daraus resultiert, zu wenig ändern würde und das ist ja immer die Frage, findet man dann welche, die es auch wollen, weil das ist natürlich auch eine Wahrheit, dass sehr viele Frauen, die gefragt werden, dann eben auch nicht ja sagen, ne? Aus unterschiedlichsten Gründen, klassischen Rollenmodellen, wer kümmert sich um die Kinder und. Ich glaube, in die Situation müssen wir auch als Gesellschaft kommen, dass das
völlig selbstverständlich ist. Total. Wird. Ein total gesellschaftliches Thema. Ich glaube, im Moment in den Unternehmen hat sich viel getan, auch in den Agenturen hat sich viel getan. Die größte Hürde ist die gesellschaftliche Akzeptanz. Mhm. Sei es für eine Working Mom, sei es für eine Frau auch in Führungsgremien, sei es auch für einen Mann, der vielleicht mal zurückstecken muss, weil die Frau Karriere macht. Das ist die gesellschaftliche Akzeptanz ist aus meiner Perspektive immer noch die größte Hürde. Mhm. Und daran müssen wir dazu.
Lass uns weiter
genau.
daran arbeiten. Ja, das finde ich gut.
Ja.
Sag mal, zum Abschluss habe ich noch die Frage, wobei ich fast das Gefühl habe, du hast sie beantwortet mit dem Fischer-Appelt-Modell. Wenn du eine grüne Wiese vor dir hättest und ausreichend Kapital zur Verfügung, wie würde die Agentur der Zukunft aussehen?
Ja, du, bei mir steht ja Agenturgründung gerade gar nicht so an. Ich fühle mich ja nicht so ganz wohl.
Wobei Pop-up Agencies ja total im Trend sind, ja, habe ich gelernt.
Aber ich sage immer, wenn ich gründen würde und nochmal 25 bin, dann würde ich nach Berlin gehen und da würde ich gründen und es wäre ein Geschäftsmodell, was mit Sicherheit, mit Nachhaltigkeit zu tun hat und uns auf dem Thema Nachhaltigkeit weiter nach vorne bringt.
Tolles Thema, toller Schlusspunkt. Ich danke dir. Ich hatte viel Spaß. Ich fand es wahnsinnig interessant.
Danke dir.
Und glaube, dass sehr, sehr viele, die uns jetzt zuhören, das ebenso sehen würden.
Vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke schön.
Danke dir.